Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Ein Thema, vier Facetten. Wie weit wir gehen, fragen wir in diesem Echtzeit-Podcast. Es geht um Grenzen. Körperlich, moralisch, seelisch. In allen Geschichten werden sie hinterfragt und je nach Standpunkt durchaus auch überschritten. Hier schon mal eine akustische Übersicht, wie weit wir gehen.
Wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen?
Wie weit wir gehen können, wird bestimmt durch soziale und kulturelle Normen oder durch physische oder persönliche Grenzen.
Ich will raus aus diesem zu viel, ich will raus aus den Konsumzwängen.
Es kommen ja Kuhfans, es kommen welche, die wirklich mal einfach eine Entspannung bei einer Kuh suchen.
Dieses einzige weiße Laken, wo das Blut drauf ist, ist das Wichtigste für deine ganze Zukunft.
Those who passed away left a great wish not to be forgotten.
Ja, diese Echtzeit fragt, wie weit gehen wir? Eine Frage, die wir uns bei den Einschränkungen im Alltag jetzt bestimmt alle irgendwie stellen. Wie streng halten wir uns an die Regeln? Gehen wir vielleicht sogar zu weit? Wir haben Geschichten recherchiert und interessante Gesprächsgäste ausfindig gemacht, die sich in ihrem Alltag unabhängig von der Corona-Pandemie diese Frage stellen oder in Grenzbereichen, an der Schwelle, zu weit zu gehen, agieren. Wie weit gehen wir beispielsweise, um uns fortzupflanzen? Eine Familie zu gründen. Eine Überlegung, die alle Menschen mehr oder weniger beschäftigt hat oder beschäftigen wird. Wir blicken da jetzt nach Israel. Das Kinderkriegen hat dort einen hohen Stellenwert. Pro Frau werden durchschnittlich 3,1 Kinder geboren, mehr als in jedem anderen westlichen Land. Methoden der künstlichen Befruchtung sind üblich und staatlich subventioniert. Wir sprechen jetzt mit der Anwältin Irit Rosenblum, die sich dafür einsetzt, dass auch bereits verstorbene Kinder in die Welt setzen können. Etwa 100 Kinder sind in Israel bereits postmortal gezeugt worden. Nachkommen von Kranken, Soldaten oder Unfallopfern. Wir erreichen Irit Rosenblum in Tel Aviv. Hallo, Frau Rosenblum.
Hello.
Hello.
Everybody.
Mit Ihrer Organisation New Family setzen Sie sich als Anwältin dafür ein, dass möglichst viele Menschen in Israel Kinder bekommen können. Haben alle Menschen eigentlich das Recht auf Nachkommen, auch die bereits Verstorbenen?
Everyone has the right to have a family. The deaths are dead already.
Jeder hat das Recht auf Familie. Die Toten sind bereits tot, aber sie hinterlassen Familien und manchmal ein biologisches Testament, in dem sie den Wunsch äußern, dass man sie nicht vergisst und sie fortbestehen wollen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht zulassen sollten. Alle profitieren davon. Die Toten, weil wir sie durch die Kinder am Leben halten, die trauernden Eltern der Verstorbenen, weil wir ihrem Leben wieder Sinn geben, und die potenziellen Mütter, die das Kind zur Welt bringen, weil sie und das Kind wissen, wer die Vorfahren sind und seine Wurzeln, seine Geschichte kennen.
Wie darf man sich das vorstellen? Menschen spenden vor dem Tod Sperma oder Eizellen oder die Verwandten sorgen dafür, dass ihnen nach dem Tod noch etwas entnommen wird?
Das kommt darauf an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich ist es am besten, wenn man zu Lebzeiten Sperma oder Eizellen einfrieren lässt. Menschen, die wissen, dass sie in gefährliche Situationen geraten könnten, zum Beispiel Soldaten machen das, aber auch Schwerkranke. Andere schreiben ihren Wunsch auf. Ich versuche, die Menschen in Israel ja dazu zu ermutigen, das in einem biologischen Testament festzuhalten. Dann können noch bis zu 72 Stunden nach dem Tod Sperma oder Eizellen entnommen werden. So lange sind sie überlebensfähig. Aber wir sollten nicht zu lange warten.
Sie, Frau Rosenblum, Sie haben einige der Familien vertreten, die unbedingt wollten, dass ihre verstorbenen Söhne, Töchter noch Kinder bekommen. Welche Geschichten stecken eigentlich dahinter?
I have great stories about a family that lost her son in a car accident.
Es gibt eine wahnsinnige Geschichte über eine Familie, die einen ihrer Söhne bei einem Autounfall verlor. Der zweite Sohn war bei dem Unfall dabei und bat die Rettungskräfte inständig, dem verstorbenen Sperma zu entnehmen, weil er wusste, dass sein Bruder sich unbedingt Nachkommen wünschte. Sie weigerten sich aber. Und 6 Monate später starb tragischerweise plötzlich auch er, der zweite Sohn. Hinter diesen Geschichten verbirgt sich unglaubliches Leid. Die Eltern der beiden Söhne wussten, dieses Mal müssen wir Sperma extrahieren lassen und haben das veranlasst. Jetzt kämpfen sie vor Gericht für den zweiten Sohn.
Mit der Anwältin Irit Rosenblum spreche ich hier in der Echtzeit über die Frage, wie weit wir gehen. Was denken Sie, was motiviert die Angehörigen eigentlich, diesen langen Kampf, der dann auch vor Gericht sehr lange durchgezogen wird, was motiviert die dazu? Das dauert ja zum Teil jahrelang.
It doesn't matter the time. What is matter is the possibility to fulfill the last will and to continue.
Der Zeitfaktor ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, den letzten Wunsch des eigenen Kindes zu erfüllen und für das Fortbestehen der Familie zu sorgen. Manchmal braucht es auch länger, weil die Familie sich erst noch mit dieser Idee auseinandersetzen muss. Dann wird jeder einzelne Fall vom Gericht geprüft. Das Gericht gibt vor, dass nach dem Tod des Angehörigen mindestens 1 Jahr vergehen muss, bevor der gesamte Prozess ins Rollen kommt. Und dass die Eltern und die potenzielle zukünftige Mutter sich mit einer Sozialarbeiterin treffen müssen. Sie bereitet die Beteiligten auf die neue Situation vor, spricht mögliche Konflikte an und versucht herauszufinden, ob alle für diesen Prozess bereit sind.
Oft sind es ja die Eltern der Verstorbenen, die dafür kämpfen, dass eben diese Verstorbenen noch Kinder in die Welt setzen können. Sie suchen dann auch die Familien oder Frauen aus. Das heißt, sie treffen die Wahl.
It goes like in normal life. When you are choosing your groom or bride.
Das ist wie im normalen Leben, wenn du dir deine zukünftige Ehefrau oder den Ehemann aussuchst. Es muss einfach passen. Also treffen sich die Eltern der Verstorbenen mit Kandidatinnen und suchen eine Frau aus.
Die Eltern des Verstorbenen treffen dann die Wahl und der eigentliche Vater in dem Fall eigentlich nicht.
Es ist aber nicht so, dass die Eltern der Verstorbenen und die potenziellen Mütter zusammen leben. Die Frauen sind komplett unabhängig und erziehen auch die Kinder alleine. Sie können auch in ein anderes Land ziehen, wenn sie das wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Eltern der Verstorbenen nur Großeltern sein werden, nichts anderes.
Haben denn die Frauen, also diese künftigen Mütter, die Interesse zeigen, ja, an so einer Aufgabe, denn gar keine Bedenken, ein Kind von einem Toten zu bekommen?
Of course not, because nobody forced her.
Natürlich nicht. Niemand hat sie dazu gezwungen. Die meisten Frauen sind Ende 30 oder Anfang 40. Viele sind Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die gerne eine Familie aufbauen wollen. Und die einzige Möglichkeit, Sperma von einem Spender zu bekommen, dessen Identität sie kennen dürfen, ist dieser Weg. Aber sie dürfen auch die Familie des Spenders kennenlernen und haben dann zusätzliche Großeltern, Onkel und Tanten. Und sie kennen den familiären Hintergrund ihres Kindes. Das ist sehr wichtig.
It's very important.
Ist also eine Möglichkeit, vor allem auch für unkonventionelle Familienkonstellationen Kinder zu bekommen. Eine sehr komplexe Situation. Wieso ist es Ihnen so wichtig, diese Menschen als Anwältin zu vertreten? Was motiviert Sie eigentlich dazu?
I believe my family history is also part of it as a second generation.
Das hat sicherlich mit meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Vorfahren sind Holocaust-Überlebende. Der Tod hält uns nicht ab. Wir kämpfen gegen ihn an und sorgen für das Fortbestehen des Lebens.
Was sagen Sie eigentlich den Menschen, die meinen, dass sie mit dem, was Sie unterstützen, zu weit gehen und dafür plädieren, anzunehmen, dass das Leben eben endlich ist und damit auch unsere Reproduktion?
We don't have to accept anything. Who says we have to accept? Are they God or what?
Wir müssen gar nichts akzeptieren. Wer sagt, dass wir das tun müssen? Sind diese Menschen Gott? Wenn wir die Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, nach dem Tod Kinder in die Welt zu setzen, dann können wir das auch machen. Wir zwingen ja niemanden. Aber es ist unmoralisch zu sagen, dass Menschen, die den Wunsch, die Möglichkeit und den Willen haben, das nicht tun dürfen, weil wir das Ende akzeptieren müssen. Wir müssen gar nichts tun.
Thank you so much. Stay healthy and good luck to you.
Thank you, you too.
Wie weit wir gehen, heißt diese Ausgabe der Echtzeit. In diesen Tagen ist die Idee des Minimalismus kein Konzept für Wohlstandsübersättigte, sondern Gebot der Stunde. Haushalten mit dem, was wir haben. Die unendliche Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Bewegungsfreiheit, Konsum, Geschäftigkeit. Lässt sich aus dem Konstrukt Minimalismus also jetzt ein praktischer Mehrwert ziehen? Matthias Finger hat sich diese Frage gestellt.
Ich tue mich schwer damit, selbst einfachste Dinge auszusortieren. In meinem Schreibtisch horte ich kaputte Kugelschreiber, halbvolle Klebebandrollen, vollgeschmierte Notizzettel.
Also hier könnte dir, glaube ich, Minimalismus helfen. Trenn dich doch einfach mal von dem überflüssigen Kram. Dann kannst du mal endlich durchatmen. Fang an, mal Sachen wegzuschmeißen.
Findet meine Freundin. In kleinen Schritten könnte es gelingen. Oder mit einem Minimalismus-Challenge, dem Versuch, 2 Wochen lang mit nur 100 Gegenständen zu überleben. Videoblogger Sebastian Meinsberger stößt dabei bald an seine Grenzen.
Mein Flaschenöffner ist gesperrt. Und ich habe mich gegen ein Feuerzeug entschieden, mit dem man ja Flaschen auch gut öffnen kann. Ich werde es mal mit dem Pfannenwender versuchen.
Na bitte. Coach Joachim Klöckner geht noch weiter und lebt dauerhaft minimalistisch, wie ein Asket. Statt der üblichen 10.000 Gegenstände, über die jeder Deutsche verfügt, besitzt er nur 50. Sie passen in ein Köfferchen.
Handgepäck. Wenn ich dann irgendwo bin, in einem Zimmer oder in einem Hostel oder so, dann habe ich natürlich dort ein Bett. Das letzte Zimmer, was ich in Berlin hatte, da gab es eine Hängematte. Und die passte auch noch mit in den Rucksack rein.
Seine Besucher müssen Kissen und Geschirr mitbringen. Weniger Eigentum durch weniger Konsum entlastet.
In dem Augenblick, wo ich nicht für die Dinge arbeiten muss, brauche ich mich ja nicht kümmern. Also habe ich Zeit. Das heißt, ich kann mit Menschen sprechen. Und dass ich auch für mich sorgen kann. Und ich möchte ja auch lebendig leben.
Gerade in unübersichtlichen Zeiten scheint Minimalismus unser Leben überschaubarer zu machen. Dabei ist Minimalismus nicht neu. Schon Diogenes lebte im Fass. Auch die Bibel verurteilt Reichtum. Vegetarier beschränken sich auf pflanzliche Nahrung. Es gibt Minimal Techno und Bloggerin Minimalist Mimi kommt mit 8 Tops, 2 Hosen und einem Mantel durchs Leben.
Also das sind alles die Teile, die ich so im Alltag trage. Es nimmt einem eben auch Entscheidungen. Ich habe halt das so gemacht, dass ich irgendwie nur noch Lieblingsteile im Schrank habe. Diese Bluse ist ungefähr 7 Jahre alt. Also ich spare schon Geld dadurch.
Für Besserverdienende ist Minimalismus ein teures, ästhetisches Konzept. Seit langem steht beispielsweise Jill Sander für minimalistische Mode. Mit klarer Linienführung und null Schnickschnack. In schicken Lofts werden wenige, wertige Möbel ins Rampenlicht gerückt, wie in Architekturzeitschriften. Paradebeispiel die cleane Designerküche.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute für sich selber ehrlich sind. Das heißt, also, wenn sie so etwas Puristisches sich raussuchen und schön finden, sind sie wirklich die Menschen, die dann auf der Arbeitsplatte nichts stehen lassen, sondern möglichst alles wegräumen. Nur dann sieht das auch so aus.
Erklärt Küchenplaner Matthias Kloster. Minimalismus ist eben nichts für jedermann. Man muss es sich auch leisten können, alte Dinge einfach zu entsorgen, ergänzt Trendforscher Daniel Antes.
Das ist per se ein Phänomen, das ist nur in der Wohlstandskultur spürbar. Und die Menschen, die im zu viel leben, die im Überfluss leben, die kommen halt irgendwann an den Punkt, wo sie merken, es tut mir nicht mehr gut. Man spricht da in der Psychologie vom Paradox of Choice, also dieses Wahlparadoxon. Wenn wir zu viel Auswahl haben, überfordert uns das irgendwo.
Kim Kardashian hat sich für 60 Millionen Dollar ein neues minimalistisches Kloster in Kalifornien gegönnt. Doch vielleicht leben nur Menschen mit sehr wenig Geld echten Minimalismus. Ich jedenfalls tue mich beim Reduzieren schwer.
Hier die vielen Bücher und CDs, ihr könnt es mal alle entsorgen. Das sind echte Staubfänger.
Bist du verrückt? Bücher und Musikalben kann ich doch nicht einfach wegschmeißen.
Aber all das Wissen und die Musik sind doch ins Netz gewandert. Befrei dich doch einfach mal von diesem Ballast.
Puh, letzten Endes trenne ich mich dann doch von ein paar alten Wälzern und musikalischen Jugendsünden. An Minimalismus-Challenges würde ich wohl grandios scheitern.
Minimalistisch leben Matthias Finger fällt das schwer, aber er will weiter üben. Zeit, um zu Hause in Ruhe auszumisten, hat er jetzt mehr als genug. Wie weit wir gehen, in dieser Echtzeit unser Thema. Unser Bedürfnis nach Nähe ist grenzenlos. Wir kuscheln nicht nur in der Familie oder in Beziehungen, sondern je nach Vorliebe auch noch in ganz anderen Konstellationen. Auch mit Haustieren oder Kuscheltieren. Aber mit Kühen? Ja, auch das. Immer mehr deutsche Bauernhöfe übernehmen das Konzept des Kuhkuschelns von unseren holländischen Nachbarn. 2 Schmusestunden kosten auf den meisten Höfen 25 € und beruhigen angeblich beide, Kuh und Mensch. Susanne Basakaya hat es ausprobiert, noch bevor wir alle auf Distanz gegangen sind.
Rund eine Stunde mit dem Auto von Köln entfernt befindet sich der Hof. Im Oberbergischen. Hier halten Melanie Eschmann-Rosenthal und ihr Mann Uwe 10 Rinder in Freilandhaltung. Kuh Isabella schaut mich neugierig an, als ich mich dem Verschlag in der Scheune nähere. Kühe kenne ich bisher nur aus der Ferne, aus dem Autofenster oder aus der Werbung.
Was passiert, wenn ich jetzt die Hand durch das Gatter stecke?
Dann würde sie ihre Hand abschnuppern, vielleicht auch ablecken.
Melanie Eschmann-Rosenthal beantwortet meine Fragen und bleibt dicht an meiner Seite.
Dann mache ich das mal. Isabella, ne?
Genau,
Isabella. Uah! Die ist ganz rau, die Zunge. Ja. Oh, ah. Das ist wie so ein Sandpapier.
Ja, je nach Kuh ist sie auch noch rauer, das ist schon wie Peeling dann.
Die Kuschelkühe auf diesem Hof können einfach sein, werden nicht gemolken und nicht geschlachtet. Isabella wurde von Hand aufgezogen. Sie ist besonders sanft und vorsichtig im Umgang mit Menschen. Perfekt fürs Kuhkuscheln. Von Entspannung spüre ich trotzdem noch nichts. Im Gegenteil, ich habe ziemlich großen Respekt vor dem Tier. Bevor ich den Schritt durchs Gatter wage, bekomme ich noch Tipps.
Es ist immer gut, wenn man sich ruhig verhält. Und was wichtig ist, dass man halt auf seine Füße aufpasst. Egal, ob man jetzt in der Liegehalle oder auf der Weide bei den Kühen ist. Weil je nach Kuh, die sind ja auch schon mal etwas stur. Dann, der ist gerade egal, ob der Fuß im Weg ist oder nicht.
Die ist wahnsinnig groß. Ich habe mir die gar nicht so groß vorgestellt.
Obwohl die gar nicht so groß ist. Also die ist noch sehr klein.
Rund 500 Kilo wiegt die 4,5-jährige Isabella. Sie legt sich ins Stroh. Ein Geruch von nasser, torfiger Erde liegt in der Luft. Natur pur und gar nicht unangenehm. Ich hocke mich zu ihr hin und fange an, sie am Kopf zu kraulen. Während ich kraule, beginnt Isabella genüsslich brummende Laute von sich zu geben. Isabella wirkt tiefenentspannt und zufrieden. Und das überträgt sich auch auf mich. Jetzt kann ich auch verstehen, dass manche Kuhfans regelmäßig herkommen. Einfach mal abschalten vom stressigen Alltag. Durchatmen. Ich schmiege mich an das schwarz-weiß gescheckte Fell, den massigen Körper, der viel Kuschelfläche bietet.
Wenn man merkt, dass Vertrauen zwischen Mensch und Kuh, dann ziehen wir uns so ein bisschen zurück. Wir sind ja dann in greifbarer Nähe.
Ein bisschen absurd finde ich es schon, Nähe und Kuscheleinheiten hier im Stroh bei einer Kuh zu suchen. Einem Nutztier, das mich regelmäßig mit Milch, Käse und Fleisch versorgt und aufgrund seiner Körpergröße eigentlich auch ziemlich gefährlich sein kann. Aber Isabella beruhigt mich. Warum, kann ich mir selbst nicht ganz erklären.
Wenn Sie mich als Psychotherapeutin fragen, glaube ich, dass es ein Stück weit wieder das Säuglingsalter ist, was hier wichtig ist. Also wir kuscheln mit dem Tier, wir kuscheln uns ins Fell. Wir dürfen einfach sein, das Tier bewertet uns nicht nach Maßstäben der menschlichen Art und so fühlen wir uns einfach geborgen und kommen zur Ruhe. Und ich denke, dass es dann so ein Stück weit so wieder das Kind ist, was bei der Mama im Arm liegt.
Erklärt mir die Psychologin Anna Steinhausen-Wachowski. Bei ihren Therapiesitzungen ist auch Hündin Kanyamel dabei. Die Nähe zum Tier löst Spannungen, reduziert Stress und spendet Trost, sagt sie. Auch auf dem Hof von Melanie Eschmann-Rosenthal wird das Kuhkuscheln für therapeutische Zwecke genutzt. Kinder mit ADHS und Menschen mit Angststörungen kommen regelmäßig zu Besuch. Mein Kuscheltag endet in der Liegehalle. Hier gerate ich nochmal an meine Grenzen, als die 800-Kilo-Kolosse, Jersey Bulle Bambi und Valentino mich und den grünen Schaumstoffbezug an meinem Mikrofon neugierig inspizieren wollen.
Oh, die kommen beide auf mich zu. Hallo, das ist... Wer war das nochmal?
Das hier ist Valentino.
Hallo, Valentino. Aber gibt es Leute, die das mehr stresst als entspannt?
Also, das hatte ich bisher jetzt noch nicht. Also, ich habe das bisher noch nicht erlebt. Die meisten Leute gehen hier entspannt wieder weg.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Bitte helfen Sie mir, ich werde verrückt. Seit Wochen dieser schreckliche Ohrwurm.
Auf Basis der Klangschallentherapie haben wir eine Technik entwickelt.
Ich mache alles, was Sie wollen.
Der Urton der Schöpfung wird in Ihrem Inneren erklingen und den nichtigen Tant überstrahlen, der in Gestalt dieses Popsongs von Ihnen Besitz ergriffen hat.
Solange es nur hilft.
Wenn Sie bitte diesen Gonghelm aufsetzen würden.
Ist das so richtig?
Sehr gut. Ich werde den Helm nun mit dem Gondwana-Hammer in Schwingung versetzen.
Oh mein Gott! Und ich dachte, es kann nicht mehr schlimmer werden. Hilfe!
Guten Tag. Ich hätte hier ein paar künstlerische Altlasten.
Okay.
Wo kommt es denn hin?
Ja, tragen Sie mal vor, wir können ja hier nicht alles selber rezitieren.
Na gut. Gedanken zerfetzen. Liegen zerrissen wie Spiegelscherben.
Nee,
was denn?
Naja, nee, machen Sie mal weiter.
Verstreut in den Ecken von meinem Zimmer. Ich hasse diese Gewinner immer schlimmer.
Oh Gott, oh Gott.
Hör auf, mich zu verletzen. Ich will Messer wetzen.
Gut, also unreiner Reim, Assonanz, schiefe Metapher. Das Zimmer, die Gewinner. Die kommen in den Abwandler da vorne, aber die zerrissenen Spiegelscherben, die müssen wir isolieren.
Was soll das denn kosten?
Ja, da zahlen sie 10 € und dann wird das fachgerecht entsorgt.
Wie weit gehen wir für Tradition? Das ist die Frage, die ich gleich stelle. Viele junge Frauen, die aus streng gläubigen muslimischen Familien kommen, haben ein echtes Problem. Denn sie müssen, wenn sie heiraten, beweisen, dass sie Jungfrauen sind. Das weiß auch Melena Aboyan, Drehbuchstudentin an der Filmakademie Baden-Württemberg und armenische Kurdin. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und kennt den Druck, der mit dieser Tradition verbunden ist. Jetzt macht Melena Aboyan ihren Abschlussfilm an der Filmhochschule, einen Spielfilm, der erzählt, dass manche Frauen für die Tradition sogar so weit gehen, dass sie sich ihr Jungfernhäutchen rekonstruieren lassen. Hallo, Melena Aboyan.
Hallo.
Sie arbeiten gerade an Ihrem Abschlussfilm, Titel Unschuld auf Lager. Worum geht's?
Es geht um eine 20-jährige junge Frau. Sie heißt Ilaha und Ilaha ist keine Jungfrau mehr. Und sie muss eben ihre verlorene Unschuld wiedererlangen, weil sie demnächst heiraten muss. Und obwohl sie aus freien Stücken heiratet, steht sie auch unter einem enormen Druck ihrer Familie und den Traditionen gerecht zu werden. Deshalb versucht sie auch mit Mitteln irgendwie wieder jungfräulich zu werden. Und währenddessen beginnt sie immer mehr, die Tradition zu hinterfragen.
Warum dieses Thema Jungfräulichkeit?
Ich glaube, die meisten Menschen wissen einfach nichts von dieser Tradition oder eben auch über Jungfernhäutchenrekonstruktion oder eben Frauen, die auf solche OPs angewiesen sind. Und ich habe irgendwie auch die Hoffnung, dass ich mit diesem Film das ändern kann. Und weil eben, wie gesagt, viele Frauen oder junge Mädels dieses Problem haben. Und ich glaube auch, dass man über existenzielle Probleme sprechen sollte, damit sich auch im Bewusstsein etwas ändert.
Wie sehr spielt denn das Thema Jungfräulichkeit in Ihrem Umfeld, in Ihrem Leben eine Rolle, jetzt oder auch in der Vergangenheit?
Also Jungfräulichkeit an sich war oder ist immer noch ein großes Ding bei uns im privaten Umfeld. Und einige meiner Freunde sind tatsächlich nachweislich jungfräulich in die Ehe eingegangen. Und andere sind ja zu einem plastischen Chirurgen gegangen und haben sich eben, ich sag mal, nähen lassen. Und als ich auch für mein Drehbuch recherchieren musste, bin ich nicht weit gereist, sondern habe einfach mit meinen Freundinnen gesprochen und habe tatsächlich auch gemerkt, dass dieses Thema auch mit einer unglaublichen Angst besetzt ist und viele auch gar nicht, was ich auch verstehen kann, in der Öffentlichkeit gar nicht drüber sprechen wollen.
Wovor haben die Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, konkret Angst vor ihren Vätern? Wovor haben Sie Angst?
Also es ist einerseits Angst, dass die Familie oder eben der zukünftige Ehepartner oder auch Bekannte von dieser Rekonstruktion erfahren. Es ist vereinzelt so, dass es auch Akzeptanz gibt, doch die meisten Frauen werden, glaube ich, auch beschämt oder verstoßen oder im schlimmsten Fall auch ermordet. Vor 2 Jahren habe ich auch ein Drehbuch zu einem Kurzfilm geschrieben, also auch die Thematik nochmal behandelt. Und da geht es um eine junge Frau, die kurz vor ihrer Hochzeitsnacht steht und auch vor der Entscheidung, helfe ich nach, führe ich mir so ein künstliches Jungfernhäutchen ein oder widersetze ich mich der Tradition? Und während draußen noch die Hochzeitsgesellschaft sozusagen noch feiert oder die Hochzeitsfeier ausklingen lässt, diskutiert sie eben in der Toilette mit ihren 2 Freundinnen darüber, ja oder nein.
Ja, hören wir mal rein.
Nachdem du das Hymen eingeführt hast, fängt es an, sich aufzulösen. Beim Geschlechtsverkehr tritt es dann aus und hinterlässt die gewünschten Blutspuren. Der Mann bekommt von der Prozedur nichts mit und erfreut sich am Anblick der Blutspuren an Penis und Bettlaken. Das ist so gestört. Ich mach das nicht.
Ey. Naja, Laha. Sieh jetzt keine Show ab. Das Ding muss jetzt rein.
Ich mach das nicht. Ich mach das nicht.
Das ist also der Grundkonflikt. Beuge ich mich den Traditionen, beziehungsweise tue ich so als ob oder breche ich damit und wehre mich dagegen, ne?
Das ist so schwer, weil man einerseits eben mit der Familie nicht brechen möchte, weil die emotionale Abhängigkeit so groß ist und eben auch die Liebe zu der Familie, weil nicht alles ist schlecht. Und andererseits findet man eben die Tradition überholt. Das ist wirklich ein Kampf.
In dem Film ist es also so, dass die Freundinnen der Braut ihr ein künstliches Jungfernhäutchen, ein sogenanntes Hymen, organisiert haben, das sich die Braut dann einführen soll. Gibt es sowas also tatsächlich?
Tatsächlich ja. Also es gibt eine Firma, die verkaufen so Produkte über das Internet. Und das sind zum Beispiel Blutplasma, Blutkapseln oder so Cremes, die Scheide sozusagen zum Anschwellen bringen soll. Und alle Produkte sollen der Frau helfen, ihre Jungfräulichkeit sozusagen nachzuweisen.
Da gibt es also einen richtigen Markt, der hilft, diese Tradition am Leben zu halten, scheinbar zumindest, und den Intimbereich der Frau so zu gestalten, dass er den Vorstellungen entspricht.
Ja, das ist so. Viele sehen ja diese Hilfeleistung als verwerflich. Aber ich frage mich ja immer selbst, sind wir denn nicht verpflichtet, Frauen oder eben auch Menschen in Not zu helfen? Und ich glaube auch, klar, es ist ein ethischer Spagat, doch ich glaube auch, solange sich diese veralteten Traditionen nicht ändern, haben betroffene Frauen auch keine andere Wahl, als ihre Jungfräulichkeit nachzuweisen.
Ja.
Es gibt ja auch tatsächlich ganz viele Beratungsstellen in unterschiedlichen deutschen Städten. Das ist dann teilweise so, dass es gibt Gespräche oder es werden auch zum Teil die Rekonstruktion des Jungfernhäutchen gemacht. Aber es geht auch den Ärzten auch oft darum oder in den Beratungsstellen, dass den Frauen vermittelt wird, und das finde ich sehr wichtig, dass Sexualität zum Leben dazugehört. Und in Berlin hat eine Ärztin in dem Beratungszentrum Balance das ungefähr so beschrieben.
80% der Frauen, wenn die hierher kommen, die sagen immer, ich habe was Schlimmes gemacht. Weil die von Kindheit an darauf vorbereitet werden. Also du darfst nur mit einem Mann näher kommen, wenn du verheiratet bist. Und dann frage ich, was haben sie gemacht? Haben sie jemanden umgebracht? Haben sie jemanden bestohlen? Nein. Ich sage, was haben Sie denn Schlimmes gemacht? Ja, ich habe einen Freund gehabt und ich habe mit ihm Verkehr gehabt. Das ist für die eine Tat, die ist fast mit krimineller Handlung, kann man fast gleichsetzen.
Also diese Traditionen sind wirklich stark verinnerlicht. Sie haben von der Konstruktion des Jungfernhäutchens schon gesprochen. Wie darf man sich das vorstellen? Was passiert bei so einer Operation?
Ich habe ja im Zuge meiner Recherche mit, also für meinen Abschlussfilm, mit Herrn Dr. Philipp Zeppling gesprochen. Das ist ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Ludwigsburg, also an dem Ort, wo ich auch studiere. Und er hat die OP so erklärt.
Üblicherweise führen wir die Operation in lokaler Betäubung durch. Das heißt, wenn noch Teile des Jungfernhäutchens vorhanden sind, dann versuchen wir, die entsprechend zu mobilisieren und das Jungfernhäutchen über, sag mal, recht feine Nähte zu rekonstruieren, sodass man, sag mal, im weitesten Sinne eine Sollbruchstelle generiert, an der dann hinter es zu einem Einriss und zu einer Blutung kommt.
Wow, irre, wie rational dieser Arzt über das Thema spricht, Sollbruchstelle und so weiter. Und wenn die OP dann erfolgt ist, ja, dann muss in der Hochzeitsnacht alles glatt gehen. Sie haben das am Anfang gesagt, dass sich vielen Frauen für diese Rekonstruktion des Jungfernhäutchens entschieden haben. Ja, wie haben die dann von dieser Nacht erzählt?
Ja, eine Freundin hat mir mal erzählt, sie hat vor circa 5 Jahren geheiratet und sie hat mir mal erzählt, dass sie tatsächlich so aufgeregt war, dass sie mit ihrem Mann gar nicht schlafen konnte. Also sie war wirklich, oder hat sich extrem verkrampft. Und als dann ihr Mann einige Tage später skeptisch wurde, hat sie sich dann doch entschlossen, mit ihm zu schlafen. Es lief auch zum Glück alles gut. Aber was ich halt extrem absurd finde, dass das ist wirklich, es wird immer so ein Riesenaufriss, das ist sozusagen der rote Fleck auf dem Laken als Nachweis der Jungfräulichkeit. Aber viele Frauen bluten ja eigentlich auch gar nicht beim ersten Verkehr. Und trotzdem, wie gesagt, wird da so ein Riesenaufriss drum gemacht.
Es muss aber doch auch ein Bewusstsein geben, auch unter den Männern, dass es diese Methoden gibt. Also, dass diese Frauen so weit gehen und die Männer vielleicht auch mit.
Ich bin der vollen Überzeugung, dass es auch Männer gibt, die ahnen, dass ihre zukünftigen Frauen bereits vor der Ehe Sex hatten. Und trotzdem halten sie sich immer so an der Vorstellung fest. Und ich glaube, das eigentliche Problem ist ja, während in den Herkunftsländern der Frauen bereits viel progressiver gegen verkrustete Frauenbilder vorgegangen wird, hängen die Landsleute hier in Deutschland an diesen Traditionen fest und konservieren sie. Und ich glaube auch, dass es aus Angst passiert, weil man eben in der Fremdheit nichts verlieren möchte oder Angst hat, dass etwas verloren gehen könnte. Und ich finde, diese Angst muss ja irgendwo ernst genommen werden und wir müssen darüber sprechen, damit sich ja auch etwas ändert.
Jungfräulichkeit, die Rekonstruktion dessen und wie weit wir gehen, um Traditionen zu bewahren. Ein wichtiges Thema, Milena Aboyan. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für den Film Unschuld auf Lager. Danke.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Wie weit wir gehen für Traditionen, Jungfräulichkeit, das Gefühl von Nähe oder auch dafür, Nachkommen in die Welt zu bringen. Das haben wir in dieser Echtzeit ausgeleuchtet und hinterfragt. Und das war der Echtzeit-Podcast. Wir, die Echtzeit, produzieren auch eine Serie. Auch die können Sie als Podcast abonnieren. Das Leben mit Dingen ist dort unser Thema. Ich bin Mandy Schielke, sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie Podcasts.